selige und heilige auf Radio Gloria. Zur nächsten Sendung grüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Louise von Savoyen ist am 11. September 1476 im Schloss von Pont-d'Ain geboren und am 22. September 1531 in Cré-sur-Loin gestorben. Sie war durch die Heirat mit Charles de Valois-Orléans Herzogin von Angoulême. Sie genießt eine hohe Verehrung in der Diözese Fribourg-Lausanne-Genf und daher ist der Gedenktag am 24. Juli. Wie das Leben von Louise von Savoyen nach dem Tod ihres Ehemannes 1496 verlaufen ist, das erfahren wir heute vom Franziskanerpater Gottfried Egger und er ist zugeschaltet aus der Einsiedelei in Laverna in Italien. Und so begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken.
Ja, guten Morgen, Andrea. Ja, ich denke, ganz wichtig ist zu sehen, der Reformgeist der heiligen Goletta von Gorbi trug sehr viele gute Früchte. Sie gründete und reformierte mehrere Klarissenklöster. Vielleicht kann ich ganz kurz etwas zu dieser Ordensgründerin und Reformerin der Clarisse etwas sagen. Sie ist 1381 in Gorbi in Nordfrankreich auf die Welt gekommen. Sie war zuerst Rekluse, also so eine eingeschlossene Frau, wie zum Beispiel in St. Gallen gab es ja die heilige Viborada, die auch Reklusin war. Und vorerst war sie also Reklusin und danach hatte sie ein mystisches Erlebnis. Sie sah nämlich eines Tages den heiligen Franziskus vor Christus knien. Hinter ihm sah sie dann eine Frau in einer Ordenskutte, die ihm sehr ähnlich war. Und mit seiner durchbohrten, stigmatisierten Hand zog Franziskus dann Goletta nach vorne und praktisch bat sie wie um ein Almosen. Und dann hörte sie die Stimme des Franziskus, die ihr sagte, ich bitte dich um Wiederherstellung der Ordensgemeinschaft der Klarissen. Und sie war dann ganz erstaunt, dass Franziskus also sie zu diesem Werk ausersehen hat. Und sie hat danach, wie gesagt, sie hat als Reklusin gelebt, danach den Ort verlassen und ist bei den Klarissen eingetreten und ist dann sehr schnell Reformerin gewesen, verschiedenster Klöster der Klarissen in Frankreich und auch sie hat auch neue Klöster gegründet. So war zum Beispiel das Kloster Orb im heutigen Kanton Waadt, ein Kloster, das sie gegründet hatte. Es war, wie gesagt, dann wirklich dieser starke Reformgeist, wieder zurück zur Regel der heiligen Clara, das war ihr ein großes Anliegen. Und die Schwesterngemeinschaften, die sich um Coletta herum versammelten, nannten sich nachher Colettinen, also ein Reformzweig der Klarissen. Das Kloster in Orb durfte auch dann Heimstätte sein für 22 Jahre, einer berühmten Adelstochter, wie wir bereits am Anfang gehört haben, nämlich es ist Louise von Savoyen. Sie hat als Herzoginstochter gelebt und sie wollte schon als Kind im Grunde genommen ein klösterliches Leben führen. Man sagt, dass sie als junges Grafenmädchen schon ein zurückgezogenes Leben führte, dass sie sehr viel betete und sie soll auch sogar an der Vigil von Marienfesten bei Wasser und Brot gefastet haben. Es scheint vorerst, dass die Eltern ihr deswegen nichts in den Weg legten. Katharina von Sal, die damals Hofdame bei ihr war und später dann mit ihr im Kloster Orb bei den Klarissen eingetreten ist, bezeugte über sie, über Louise von Savoyen, sie war sehr mild und umgänglich, gütig und liebenswürdig, allen zeigte sie ihre Liebe. Sie war anmutig und war bei allen beliebt. Als sie knapp 9 Jahre alt war, starb dann ihr Vater. Nun wurde ihre Mutter ihre Erzieherin. Diese gute religiöse Erziehung durch sie erweckte ihr dann den Wunsch, sich ganz Gott zu weihen. Das heißt also, in eine klösterliche Gemeinschaft einzutreten. Das ging ihr allerdings vorerst nicht in Erfüllung. Da nach dem Tod ihres Vaters ihr Onkel, nämlich König Ludwig XI. Von Frankreich, gleichsam die Vaterstelle über sie übernommen hatte, suchte dieser dann für sie einen Gatten, einen Ehemann. Und so wurde sie, wie es damals auf Fürstenhöfen üblich ist, mit einem Grafen verehelicht, und Luise haderte nicht, sondern betrachtete das als der Wille Gottes. Ich glaube, auch hier zeigt sich, dass diese Frau wirklich nichts anderes wollte, als dass Gottes Wille erfüllt würde. Ihr Gatte, es war Hugo, Graf von Chalon, hatte die Herrschaft über Castelguio, Orb, Noseri und andere Orte. Er war ein guter und ein edler Herrscher, der sich viel mehr durch Tugenden als durch Macht auszeichnete. Er war also wirklich ein Ehemann einer Frau wie Luise würdig. Die beiden führten dann in Nozeroy eine glückliche und harmonische Ehe, die allerdings kinderlos blieb. Luise war als Gräfin stets bestrebt, dass die Untertanen ein frommes und christliches Leben führen sollten. Ihr war zum Beispiel jedes eitle Kleiden und fürstliche Auftreten fremd. Und ihr Gatte Hugo eiferte ihr in allem nach. Père Fodere, ein Franziskaner, der Augenzeuge der Seligen war, stellte fest, dass sie Bräuche einführte, die eher zu einem Kloster passten als zu einem Fürstenhof. So zum Beispiel, wenn irgendjemand, der noch so ein edler Mann oder eine noch so angesehene Frau sein konnte, zum Beispiel den Namen Gottes oder die Namen der Heiligen verunehrte oder fluchte, veranlasste sie, dass diese sogleich in die Knie gehen mussten, Gott und seine Heiligen um Vergebung bitten mussten. Danach waren sie auch verpflichtet, als Buße dann einen Almosen zu spenden. Und interessant ist dann, dass diese Bußgelder, die hier Luise sammelte, die verbarg sie dann in ihrem Gemach und verteilte sie dann bei nächster Gelegenheit unter die Armen und Notleidenden, die ja immer wieder sehr zahlreich bei den Fürstenhöfen auftraten. Ihr Mann, der sie in all diesen Dingen sehr unterstützte, übertraf alle Fürsten der Region an Liebe, Frömmigkeit und Verachtung der Welt. Er selbst zeichnete sich sehr durch Gerechtigkeit und Milde ein. Wir können sagen, dieses fürstliche Paar ging wahrhaft im Gleichschritt den Weg der Heiligkeit. Dazu berichtet uns Katharina de Sol eine interessante Einstellung. Also diese Katharina de Sol, die war dann Gefährtin auch im Klarissenkloster, eine Dienerin, die bei Luise in Stellung war. So sagt sie unter anderem: Wenn in ihrer Gegenwart getanzt wurde, waren sie nicht aufmerksam. Vielmehr sprach Luise dann mit ihrem Gatten über unseren Herrn Jesus Christus, über die Freuden des Paradieses und über viele andere fromme Dinge. Die Selige pflegte jeweils zu sagen, dass das Tanzen und weltliche Unterhaltungen wie Pilze seien, die besten von ihnen seien giftig. So sei es einfacher, sich davon zu enthalten, als sie zu genießen. Soweit dieses Zeugnis von Katharina de Sceaux. Mit 27 Jahren wurde sie dann bereits Witwe. Großer Schmerz erfüllte sie, als ihr lieber und frommer Gatte sterben musste. Aber das war für sie nun wie ein Zeichen vom Himmel. Jetzt musste sie auf alles verzichten. Jetzt konnte sie nur noch für Gott da sein. Nun war sie noch eifriger mit Werken der Buße und Nächstenliebe. Ja, hören wir jetzt als Musikpause geistliche Musik.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Ecker. Er ist zugeschaltet aus der Einsiedelei in Laverna in Italien und er spricht zur seligen Luise von Savoyen, die am 11. September 1476 im Schloss von Pontaine geboren wurde. Und so freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken von Pater Gottfried.
Also Luise war entschlossen, dass sie den Orden der Klarissen auswählen möchte, um im Geist auch der heiligen Coletta Gott zu dienen. Sie musste sich noch 2 Jahre gedulden, bis sie dann bei den Klarissen in Orb bei Vevey eintreten konnte. In dieser Zeit begann sie als Franziskaner-Tertiarin zu leben und sich zu kleiden. Also sie trug dann so eine Art Franziskanerkutte und lebte nach der 3. Ordensregel des heiligen Franz von Assisi. Pater Johann Perrin, der Guardian des Franziskanerklosters von Nozeroy, führte sie Schritt für Schritt ins franziskanische Bußleben ein. Jeden Freitag geißelte sie sich, machte lange Anbetungsstunden, erhob sich zum mitternächtlichen Gebet und betete zusammen mit den Franziskanerbrüdern das Brevier. Sie war also mit dieser Gemeinschaft sehr verbunden. So kam dann der Augenblick, wo sie mit ihren beiden Ehrendamen, eine davon haben wir schon gehört, Katharina von Sceaux und Charlotte von Saint-Maurice, denen Gott den gleichen Wunsch nach einem klösterlichen Leben ins Herz gelegt hatte wie ihr, so klopften sie an der Pforte des Klaristenklosters Orb an. In diesem Kloster, das, wie wir schon gehört haben, das ganz vom Geist der heiligen Coletta geprägt war, weil Coletta hatte dieses Kloster gegründet, da herrschte ein sehr guter Ordensgeist. Obwohl die Mutter von der seligen Luisa und alle ihre Familienangehörigen eigentlich in diesen Schritt ins Kloster nicht gut heißen wollten, war Luise aber von ihrem Vorhaben nicht abzubringen. Jetzt wollte sie eigentlich das leben, was sie schon als junges Mädchen leben wollte, nämlich in einem klösterlichen Leben sich Gott ganz zu weihen. Ihre Mitschwestern konnten sich an ihr in jeder Hinsicht erbauen. Sie führte wirklich ein vorbildliches und überzeugendes Leben. Wenn wir bedenken, dass die ehemalige Grafentochter ein Beispiel aller im Gehorsam und der Armut war. Sie, die eigentlich gewohnt war, Befehle zu erteilen, sie reihte sich demütig unter die Schwestern ein. Und ihre große Christusliebe zeigte sich in der ständigen Verbundenheit mit ihm. Sie suchte ihn immer wieder in der Anbetung der heiligen Eucharistie. Sie meditierte täglich immer wieder mehrmals das Wort Gottes. Aus Liebe zur Armut erbat sie gröbsten und gebrauchten Stoff für ihr Kleid. Auch hier wieder, diese Grafentochter hatte doch sehr schöne Kleider, sehr feine Kleider. Sie suchte wirklich die raue Kutte des heiligen Franziskus zu tragen. Auch hier wollte sie ganz dem nacheifern, der arm unter den Menschen lebte. Ihr größter Ehrgeiz bestand darin, den kranken und leidenden Mitschwestern zur Seite zu stehen. Hier in diesen kranken Mitschwestern, da durfte sie in besonderer Weise dem leidenden Herrn begegnen, dem sie unermüdlich dienen wollte und in dessen Antlitz dieser leidenden Kranken sie jeweils Jesus erblickte. Keine Arbeit im Kloster war ihr zu viel. Oft spülte sie in der Küche das Geschirr oder sie putzte Klostergänge und erzählen besonders auch der kranken Schwestern. Etwas hat die selige Luisa besonders auch ausgezeichnet. Sie hatte als Klarissenschwester eine sehr große Liebe für den Franziskanerorden. Wir haben ja gehört, dass sie schon auch in jungen Jahren mit Franziskanern in Verbindung war und dass sie ja, bevor sie Klarissin wurde, auch im Dritten Orden gelebt hat und dort ja auch von Franziskanern begleitet wurde. Also wie gesagt, sie hatte eine große Liebe zum Franziskanerorden, weil sie eben eine große Liebe zum heiligen Franz von Assisi hatte. So zeigte sie immer wieder großen Respekt und Verehrung gegenüber den Söhnen des heiligen Franziskus. Wiederum berichtet uns ihre jetzt Mitschwester und frühere Dienerin Katharina von Sou: Als einmal Provinzkapitel in Lausanne war, kam eine große Anzahl von Franziskanerbrüdern zum Kloster der Klarissen nach Horb. Die selige Luise bewirtete sie voller Freude und war dann sehr glücklich, wenn sie deren Teller abspülen durfte. Immer wieder, wenn Franziskaner vorbeikamen, war sie für diese eifrig besorgt, dass sie auch möglichst gut verköstigt würden. Soweit das Zeugnis von Katharina von Sou. Warum sie zu den Franziskanern so viel Ehrfurcht entgegenbrachte, sagte sie selbst einmal: Ich denke, der Herr macht uns ein großes Geschenk, wenn er uns diese guten Brüder schickt. Und wir dürfen es nicht unterlassen, sie gut zu bedienen, denn es sind die Söhne des heiligen Franz von Assisi, die bei uns vorbeikommen. Soweit eine Aussage. Ja, wir Heutigen würden nun sagen, Schwester Luise, sie pflegte wirklich den Geist echter franziskanischer Geschwisterlichkeit. Die Selige verstarb dann am 24. Juli 1503 im Alter von 42 Jahren. Sie wurde dann im Kloster von Orb beigesetzt und der Herr zeichnete sie mit Wunden aus. 1555 verließen dann die Klarissen wegen der Reformation Orb und verlegten ihr Kloster dann nach Evian am Genfersee auf die französische Seite. Die sterbliche Hülle der seligen Luise wurde dann nach Nozeroy in das Franziskanerkloster bzw. in die Franziskanerkirche übertragen. Ein Zeichen der Dankbarkeit der Minderbrüder für ihre Mitschwester, die sie ja zeitlebens sehr verehrt und geliebt hat. 1842 wurden dann ihre Reliquien nach Turin in die Kapelle des königlichen Palastes überführt. Papst Gregor der 15. erlaubte dann 1839 ihre öffentliche Verehrung, da auf ihre Fürbitten hin verschiedenste Wunder geschehen sind. Also so ist sie zur Heiligen der katholischen Kirche geworden, beziehungsweise sie ist selig gesprochen worden. Ihr Festtag wird im Klarissenorden und in der franziskanischen Familie am 24. Juli gefeiert. An dieser Verehrung schließt sich auch die Schweizer Diözese Freiburg, Lausanne und Genf an. Es ist ja die Heimat der Seligen, es ist ja der Ort, wo dieses ehemalige Kloster Orb gestanden hat. Übrigens, heute ist dieses Gebäude in Orb immer noch zu sehen, das in eine Art Hotel umfunktioniert wurde. Also das Kloster, die Kirche gibt es nicht mehr, aber das ehemalige Kloster ist noch zu sehen. So möchte ich diese Gedanken schließen mit einem Gebet. Gütiger Gott, du berufst jeden Menschen auf seine Weise, das Evangelium zu leben, wie wir es am Beispiel der seligen Luise von Savoyen erkennen. Hilf uns, dass unser Leben in der Nachfolge Christi echt und wahrhaft sei, und wir in Glaube und Tat dir wohlgefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und so segne euch auf die Fürsprache der seligen Luise, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Pater Gottfried, für diese schönen Gedanken zur seligen Luise von Savoyen, die am 11. September 1476 geboren ist und am 22. September 1531 von unserem Herrn nach Hause gerufen wurde. Und der Gedenktag ist am 24. Juli in der Diözese Lausanne, Fribourg und Genf. Herzlichen Dank, Pater Gottfried, für das schöne Porträt, und ja, Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach allen Franziskaner und alle Menschen, die mit Ihnen verbunden sind, reicher Gottes Segen und alles Gute.
Dankeschön.
Das war die Sendung mit Pater Gottfried Egger. Das Thema war die selige Luise von Savoyen, die am 11. September 1476 geboren wurde und am 22. September 1531 verstorben ist. Sie wird sehr stark verehrt in der Diözese Fribourg, Lausanne, Genf und sie wird gefeiert am 24. Juli. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.